Die Midsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspott. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter www.midsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
Denkmalschutz wurde zunächst immer mit Stadtbildpflege verwechselt, soll hübsch aussehen. Ist aber was ganz anderes. Das heißt, es geht ja um die Informationen, um die Aussagekraft von Gebäuden, unabhängig von ihrer ästhetischen Qualität. Die Bildung, die Aufgeschlossenheit und die Selbstverständlichkeit der Kultur gegenüber, da sind uns viele europäische Nachbarn wirklich voraus. Dass aber Denkmale Anziehungspunkte sind, Identifikationspunkte, Geschichtszeugnisse sind und wirklich Menschen erfreuen und das Leben für viele auch lebenswert machen, das wird vergessen und an den Rand geschoben und das Denkmal wird einfach als selbstverständlich, aber dann auch doch nicht so wichtig erklärt. Also meine Auffassung ist, wenn wir ein Objekt zu einem Denkmal erklären, dann müssen wir es auch bewahren und es darf einfach nicht verloren gehen. Und wenn ich mal bepreisen würde, was die Entstehung und Entsorgung kostet und auch berücksichtige, was die Betriebsenergie kostet, dann schneiden Denkmale um ein Vielfaches besser ab als jeder Neubau. Wir bemühen uns unglaublich, Denkmalpflege in alle Lebenslagen, alle Altersstufen hineinzubringen. Und ich würde mir wünschen, dass der Staat oder die öffentliche Hand manches davon übernimmt.
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Mit dem Gutshauspott geben wir Menschen den Raum, über ihre denkmalgeschützten Gebäude zu berichten. Sie schauen mit uns in die Historie, berichten über die Gegebenheiten in der Gegenwart und hier und da dürfen wir auch einen Blick in die Zukunft richten. Was bei uns aber nicht fehlen darf, sind die Perspektiven von außen. Es sind die Blickwinkel von Menschen, die mit Initiativen und Stiftungen dieselben Ideale verfolgen. Wir sind für diese Expertenfolge für den Gutshauspott verabredet mit einem Mann, der seit vielen Jahren aktiv im Vorstand einer dieser größten privaten Initiativen für Denkmalpflege tätig ist. Diese Initiative setzt sich bundesweit und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale aller Art ein. Aus Bonn ist angereist Herr Dr. Steffen Skudelny, einer der beiden Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Herzlich willkommen im Gutshauspott.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Skudelny, wir wollen Sie noch mal persönlich etwas besser kennenlernen. Welchen beruflichen Hintergrund haben Sie? Wie sind Sie zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz gekommen? Steht Ihr Beruf vielleicht auch mit Ihrer Tätigkeit bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in einem engeren Zusammenhang?
Ja, das steht in einem engen Zusammenhang. Ich bin Bauhistoriker und Kunsthistoriker, habe einen Vertiefungsschwerpunkt Denkmalpflege gehabt und am Lehrgebiet Denkmalpflege der RWTH Aachen gearbeitet. Anschließend war ich in einem Architekturbüro, da haben wir Notsicherungen an geschädigten Denkmalen durchgeführt und ich bin dann 2001 zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz nach Bonn gewechselt. Dort zunächst in den Bereich der Treuhandstiftungen, also kleine Vermögen, deren Ertrag der dauerhaften Bewahrung von Denkmalen dient.
Und seit wann sind Sie bei der Stiftung selbst?
2001 bin ich eingestiegen.
Die Stiftung ist Gründungsjahr 1985.
Ganz genau so ist es. Sie ist 1985 gegründet worden und besteht jetzt nun seit nahezu 40 Jahren, wie man sich ausrechnen kann.
Gibt es einen Leitgedanken, eine Philosophie der Stiftung?
Absolut, den gibt es. Die Gründungsidee war, dass man neben dem staatlichen Engagement für den Erhalt von Kulturdenkmalen, welches wir nicht ersetzen, sondern ergänzen wollen, eine private Komponente hineinbringt, also eine wirkliche bürgerliche Beteiligung, entweder dadurch, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Mittel sammelt, um Denkmale zu fördern, aber auch, dass ehrenamtliches Engagement integriert wird. Das haben wir zum Beispiel mit Ortskuratorien im ganzen Bundesgebiet.
bis hin einfach dazu, dass Menschen durch ihre Zustimmung, ihre Begeisterung für das Thema Denkmalschutz zum Ausdruck bringen, dass das der Gesellschaft wichtig ist.
Wir sprechen ja immer von der Bewahrung des baukulturellen Erbes. Wenn wir mal durch Ihre Brille schauen dürfen, was hat diese Begrifflichkeit genau zu bedeuten?
Ja, sie ist zunächst mal nicht ganz komplett, weil es geht ja einerseits um das baukulturelle Erbe, natürlich geht es aber auch um die Gartendenkmalpflege. Das kann man nirgendwo intensiver spüren als vielleicht in Potsdam in Deutschland. Bei der Bewahrung des kulturellen Erbes geht es uns wirklich darum, dass die Geschichte, die sich in Materialität, sei es jetzt in Stein oder in Grün, abbildet, die Erinnerungen, die damit verbunden sind, die Leistungen, die damit verbunden sind, dass diese in die Zukunft getragen werden. Und insofern ist das der Leitgedanke, dass dieses wertvolle Element in der Gesellschaft besteht.
Und was macht die Bedeutung von Denkmalen für Sie aus?
Eine Orientierung. Also es ist auf der einen Seite so, dass Denkmale unser Leben begleiten, dass darin Leben stattfindet. Das ist also der gegenwärtige Gedanke. Dann gibt es den rückschauenden Gedanken. Man kann daraus viel aus der Geschichte, aus der Tätigkeit und dem Leben unserer Vorfahren erfahren. Also sie sind so eine Art Lesebuch unserer Vorfahren. Und ein Aspekt, der eigentlich meist vergessen wird, ist, dass auch wir ja dazu beitragen. Also dass Dinge, die wir entweder bewahrend beitragen, um ein Denkmal in die Zukunft zu tragen, oder auch kulturelle Leistungen der Gegenwart, unsere Nachfahren wiederum als unsere Geschichtsspuren unter Schutz stellen. Und ich finde diesen Gedanken über Generationen hinweg sehr sympathisch und auch gesellschaftlich einen Mehrwert.
Da sprechen Sie bereits die Gesellschaft als Ganzes an. Wo sehen Sie denn die gesellschaftliche Notwendigkeit des Denkmalschutzes? Wo ist da die Relevanz?
Es ist so, dass in der Geschichte es immer so war, dass Kultur ein Stück weit so ein elitärer Gedanke war. Das war etwas fürs Bildungsbürgertum. Und das Bildungsbürgertum hat sicherlich nicht die Bevölkerung absichtlich ausgeschlossen, aber die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich sehr zum Ziel gesetzt, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege und der Wert von kulturellem Erbe für jeden erschlossen und verständlich wird. Also, dass man die Begrifflichkeiten so wählt, dass man versteht, worum es geht, weil wir wirklich auch glauben, dass gerade die profanen Denkmale, die ja oft so ein bisschen in den Hintergrund treten, die Nebengebäude, die Bauten der normalen Menschen eine ganz große Rolle spielen. Und dass das wiederum für viele ein interessanter Gegenstand ist, um sich damit auseinanderzusetzen.
Welchen Beitrag kann denn die Stiftung zum Schutz des baulichen Erbe leisten?
Wir sind die einzige Denkmalstiftung, die sich um das ganze Bundesgebiet bemüht. Wir sind ansonsten ja sehr stark föderalistisch in Deutschland unterwegs oder auch sehr stark lokal, was sympathisch ist, also Menschen, die sich vor Ort für ihre Kultur engagieren. Aber ich glaube, unser Mehrwert ist es eben, dass wir den bundesweiten Überblick haben und dadurch vielleicht auch vergleichen können, wo laufen Dinge besonders gut, wo ist das System geeignet, um Denkmale möglichst erfolgreich zu bewahren. Und so kann man praktisch durch Vergleiche und vielleicht auch durch Moderation eine Verbesserung durchführen. Also das ist erstmal etwas, was mir sehr sympathisch ist. Das Zweite ist, wir sammeln natürlich Mittel, um denjenigen, die sich bemühen, ihre Objekte fachgerecht, denkmalgerecht instand zu setzen und zu nutzen, zu unterstützen, also zu ermöglichen, dass die Mehrkosten, die dadurch vielleicht entstehen gegenüber einem Neubau, gedeckt zu bekommen.
Ich möchte gerne noch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Die Stiftung, die feiert ja im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Und da möchte ich ganz gerne noch mal erfahren, wie sich die Situation seit der Gründung entwickelt hat in Deutschland.
Ich kann vielleicht so erläutern, dass die Stiftung im Gründungsgedanken eigentlich eine Orientierung am National Trust sich einverleibt hatte. Und das war natürlich ein sehr hehres Ziel. Und als 1985 der Startschuss war, ist es die ersten Jahre sehr ruhig gewesen. Die Stiftung ist mit 500.000 D-Mark Gründungskapital entstanden. Und Sie können sich vorstellen, das war zu der Zeit zwar schon ganz anständiges Geld, aber dass da nur sehr kleine Dinge möglich waren. Und so ist es dann einige Jahre gegangen bis zur Wiedervereinigung. Und die Wiedervereinigung hat dazu geführt, dass in den westlichen Bundesländern viele, die eine Beziehung zu den östlichen Bundesländern hatten, den unbedingten Wunsch hatten, dort zu helfen, dort mit zu retten. Auf der einen Seite die Kultur und auf der anderen Seite, wenn man so will, die Häuser der Menschen, die da wohnten. Und das hat für uns einen eigentlichen Start erst gegeben. Das heißt also, nach so einer sehr ruhigen Anlaufphase war das die Geburtsstunde der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Und da sind einige, glaube ich, sehr gute Ideen damals umgesetzt worden, die dazu geführt haben, dass wir ziemlich schnell auf einem sehr sichtbaren Niveau waren.
Da scheint es sozusagen so einen Bewusstseinswandel gegeben zu haben. Woran kann man den festmachen, materiell vielleicht?
Ich glaube, ohne dass es den Menschen so bewusst war, ist es so, in den westlichen Bundesländern ist Denkmalpflege ja 1975 erst so richtig entstanden und richtig institutionalisiert worden. Und es ist immer eine ganz schön lange Anlaufphase, bis man begreift, was das bedeutet. Denkmalschutz wurde zunächst immer mit Stadtbildpflege verwechselt, soll hübsch aussehen. Ist aber was ganz anderes. Das heißt, es geht ja um die Informationen, um die Aussagekraft von Gebäuden, unabhängig von ihrer ästhetischen Qualität. Und ich glaube, dass die ersten Jahre auch geprägt waren von dem Glauben, dass man durch Neubautechniken Denkmale erhalten kann. Und das hat viele Denkmale in den westlichen Bundesländern auch schwer geschädigt. Also man hat rumexperimentiert und dann immer wieder erfahren müssen, oh, man hat auch viel kaputt gemacht. In den östlichen Bundesländern gab es ja die Aussage, dass da gar nichts passiert ist. Erstens stimmt das nicht, also es ist einiges passiert, aber mit einfachen Mitteln. Und das Zweite ist, trotz der zu geringen Mittel ist dort der Erhaltungszustand, die Authentizität der Denkmale viel, viel besser gewesen als im Westen, wo man viel Geld investiert hat. Und ohne sich das so klar zu machen, waren die Menschen aus dem Westen unglaublich begeistert von dem, was dort alles erhalten war. Und das hat sich für mich symbolisch am meisten an den Dorfkirchen zum Ausdruck gebracht. Das war so unser erster Renner. Die Leute waren so überrascht, was für Ausstattungen, was für Malereien, was für schöne Anmutungen diese Dorfkirchen hatten. Und das hat die Menschen begeistert und überzeugt. Und darum wurde viel gespendet, gerade für diesen Bereich auch.
Kann man das vielleicht so verstehen, dass Armut der beste Denkmalpfleger ist und dass sich viel in Ostdeutschland erhalten hat aufgrund des Geldmangels? Oder spielt da vielleicht ein Erkenntnisgewinn im Wandel der Zeit mit dem Denkmalschutz eine Rolle?
Ich würde so sagen, man darf nicht verhungern, sonst ist es kein guter Denkmalpfleger, aber so eine gewisse Bescheidenheit und auch Überlegtheit und auch eine Gebremstheit in den Tätigkeiten, also wirklich das genau untersuchen, genau sich klar machen, was ist die Zielstellung und dann maßhaltig und vorsichtig arbeiten. Das ist, glaube ich, das Schlüsselerlebnis für die gute Erhaltung von Denkmalen. Wir haben oft mit Mentalitäten zu tun, dass man sagt, ja, wenn man es einmal macht, macht man es richtig. Und dabei wird aber natürlich auch sehr viel Originalsubstanz zerstört. Also diese Ruhe, den Schritt zurück und das langsame, bewusste und bedachte Arbeiten ist auch tatsächlich kostensparend am Ende.
Wie ist denn der Umgang im Allgemeinen im europäischen Ausland mit Denkmalen? In Deutschland sind ja gut 3% der Gebäude unter Schutz gestellt, hatte ich mal gelesen. Wie sieht denn das im europäischen Vergleich aus?
Man kann es sehr schlecht pauschal sagen, aber ich kann so ein bisschen andeuten, dass die meisten Länder einen sehr, sehr viel größeren Denkmalbestand haben, beziehungsweise einen sehr viel größeren Bestand von Objekten, die man in Deutschland als Denkmale bezeichnen würde. Umso mehr man hat, umso klarer ist, dass die Kriterien höher angeordnet werden. Das heißt also, wenn man jetzt in Italien sich anguckt, was da so alles rumsteht und nicht unter Schutz steht, das würden wir hier fest umarmen, intensiv untersuchen und sehr gut schützen. Das ist vielleicht so das eine Element. Das zweite ist, glaube ich, dass viele europäische Länder den Begriff Kultur und Denkmalschutz viel stärker mit in die Wiege ihrer Bürger legen. Also dass es ganz normal ist, zum Beispiel in Italien, dass ein Kunstgeschichtsunterricht in den Oberschulen vorhanden ist. Dass das Niveau bei einem Abitur so ist, wie bei uns vielleicht die Zwischenprüfung im Kunstgeschichtsstudium. Also das heißt, die Bildung, die Aufgeschlossenheit und die Selbstverständlichkeit der Kultur gegenüber, da sind uns viele europäische Nachbarn wirklich voraus.
Und wenn Sie jetzt sich die Wirksamkeit des Denkmalschutzes angucken und vielleicht mit der im europäischen Ausland vergleichen würden, wo würden Sie sagen, steht der deutsche Denkmalschutz?
Ich glaube, es gibt dazu immer zwei Komponenten. Es gibt einerseits den gesetzlichen Schutz und auf der anderen Seite die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und der gesetzliche Schutz in Deutschland ist recht sauber durchgearbeitet. Das heißt also, die theoretische Schutzsituation ist nicht schlecht. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, das Image der Denkmalpflege ist sehr schlecht. Und das muss man unbedingt angehen. Das ist zu Unrecht sehr schlecht. Im europäischen Ausland ist es so, dass der gesetzliche Schutz ist unterschiedlich von Land zu Land. Er ist mal laxer, mal intensiver. Aber die grundsätzliche Akzeptanz ist viel höher. Das heißt also, ein Stadtbild schön zu erhalten, mit Aussagekraft zu erhalten und etwas über die Geschichte, die eigene Geschichte auch des Umfeldes zu wissen, ist dort viel selbstverständlicher. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit der Unterschied zwischen Deutschland und vielen, ich will es nicht zu allgemein sagen, aber vielen europäischen Nachbarländern.
Was könnte man denn hierfür tun, dass die Aufklärung erfolgt?
Ich sehe da zwei oder drei Dinge. Das eine ist, wenn Sie so wollen, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beitreten. Wir bemühen uns unglaublich, Denkmalpflege in alle Lebenslagen, alle Altersstufen hineinzubringen, aber sind, wenn man so möchte, auch ein bisschen zu klein, um das so insgesamt zu stemmen. Aber ich glaube, der Ansatz ist schon sehr richtig. Wir haben ein Schulprogramm. Ja, das Thema, was man in der Schule lernt, Heimatkunde und ähnliche Dinge, die halten wir für sehr, sehr relevant und wichtig. Das Zweite ist, wir versuchen es in die Jugend zu bringen, über Jugendbehütten, ehrenamtliches Engagement, freiwilliges soziales Jahr. Auch da immer wieder die Überraschung, dass die ankommen mit einer ganz anderen Vorstellung und nach 2 Monaten Feuer und Flamme für die Sache sind. Also man merkt, dass es einfach an Begegnungsmöglichkeiten fehlt. Oder wir haben eine Zeitschrift, die Monumente, mit der wir versuchen, eben ganz viele Einblicke in Themen der Denkmalpflege zu geben und damit auch Ausgangspunkte für Menschen zu schaffen. Oder Ehrenamtler, die über Denkmalpflege, über Projekte berichten und Gleichgesinnte versuchen zu gewinnen. Also ich glaube, das ist schon durchaus der richtige Ansatz. Und ich würde mir wünschen, dass der Staat oder die öffentliche Hand manches davon übernimmt. Ja, dass man einfach sagt, es spielt eine Rolle in der Gesellschaft, wir bekennen uns dazu. Das steht auch in vielen Gesetzen so. Leider wird es aber so nicht umgesetzt, sondern man begrenzt sich sehr stark auf das Nutzen von Vorurteilen. Das ist etwas, was wir in letzter Zeit sehr stark erleben mussten.
Wenn wir bei dem Thema Wirksamkeit sind, dann stellt sich für uns auch häufig die Frage, was denn die Gründe für Verfall sind. Und in vielen Fällen sprechen wir da leider auch von Totalverlusten. Wo liegen denn für Sie die Hauptgründe?
Die Hauptgründe liegen darin, dass die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zu schwach gehandhabt wird. Und das hat auf der einen Seite mit einem fehlenden politischen Willen zu tun und auf der anderen Seite, und das ist wirklich auch ein deutlicher Appell, mit einer fehlenden angemessenen Ausstattung. Wenn Sie sich angucken, es gibt vorbildliche Städte, da ist die Denkmalpflege sowohl die kommunale als auch die Denkmalfachbehörde, die ja überregional versucht, Fachlichkeit noch zu ergänzen, sehr gut ausgestattet. Aber die meisten sind mit der Anzahl der Denkmale, die sie haben, auch wenn die gar nicht so groß ist, mit 3%, völlig überfordert. Das heißt, hier wird zu wenig investiert. Und das führt am Ende eigentlich immer dazu, dass eine Schieflage entsteht. Und eine Schieflage ist teuer und darum halte ich das nicht für schlau. Also ich würde es viel besser finden. Man bemüht sich zu einem früheren Zeitpunkt zu investieren, Angebote zu machen, zu beraten, zu begleiten und sich als Partner zu verstehen. Und wenn Sie so eine Mangelwirtschaft, möchte ich es mal nennen, betreiben, dann geht es immer auf Konfrontation. Es geht nicht schnell genug, man kommt zu spät hinzu, man hat keine Zeit für die Beratung. Und das sind alles Voraussetzungen, die sehr misslich sind, um eine gute, bewahrende Denkmalpflege zu betreiben.
Wenn wir gerade im Punkt der Gutshäuser und Herrenhäuser so über die Landstriche fahren, gerade im ostdeutschen Bereich, standen wir auch gerade gestern wieder vor Häusern, die komplett abgeschnitten worden sind. Die sind eingewachsen, sie haben gar keine existenzielle Grundlage mehr. Wie kann man denn so einem Haus überhaupt noch helfen?
Es ist jetzt immer die Frage, von wo die Hilfe kommen soll. Aus meiner Sicht ist es so, dass das Denkmalschutzgesetz Forderungen an Eigentümer stellt, Schaden von Denkmalen abzuwehren. Und wenn man diese Forderung stellt, dann muss man sie auch nachhalten. Und in letzter Konsequenz muss man aber auch selber, das heißt als öffentliche Hand, bereit sein, Verantwortung an solchen Stellen zu übernehmen. Und ich glaube, dass die Herangehensweise der öffentlichen Hand da nicht ideal ist. Die Förderprogramme sind so komplex und so überfrachtet mit Anforderungen an Eigentümer, dass das kaum erfüllbar ist. Ich würde mir wünschen, dass es ganz einfache Notsicherungsprogramme gibt, um den Dingen Zeit zu gewähren. Es ist doch klar, dass wenn viele, viele Jahrzehnte nichts gemacht werden konnte, erstmal ein riesiger Bedarf da ist, den Status quo aufrechtzuerhalten und dann über die nächsten 20, 30, 40 Jahre Lösungen zu finden. Also bedeutet für mich Schutzdach drüber, Fenster schließen, durchlüften, beobachten, dass nichts passiert und dann in aller Ruhe jemanden finden, der sich eben um die Dinge kümmert. Und dafür fehlt der politische Wille, weil immer dann gesagt wird, naja, dann hat man das Geld investiert und vielleicht kommt ja keiner. Ja, mag sein, dass dann auch in 5% der Fälle am Ende das umsonst war. Aber das ist nicht schlimm. So ist es so, dass die Gebäude immer weiter kaputt gehen. Es ist also eine Abnahme von Originalsubstanz, die zu beklagen ist und die schlimm ist. Und danach ist der Instandsetzungsaufwand um so viel höher, dass das eine schlechte Kalkulation ist.
Gibt es denn in Ihrem Werdegang auch besonders schmerzliche Verluste?
Ehrlich gesagt, da ich alle Denkmale schätze und immer denke, wenn ich sie vielleicht auf den ersten Blick nicht schätze, dann habe ich es einfach nur nicht verstanden und dann versuche ich mich damit zu befassen und dann bin ich in der Regel auch von dem Objekt überzeugt. Ehrlich gesagt ist es insofern so, dass jedes Denkmal, was verloren geht, inakzeptabel ist. Also meine Auffassung ist, wenn wir ein Objekt zu einem Denkmal erklären, dann müssen wir es auch bewahren und es darf einfach nicht verloren gehen.
Wir hatten ja in der jüngeren Vergangenheit den einen oder anderen Verlust und ganz besonders großes Entsetzen hat, glaube ich, auch der Abriss der Nepomuk-Brücke hervorgerufen. Was sind für Sie dort die Lehren, die man daraus ziehen kann?
Die Nepomuk-Brücke war ein komplexer Sachverhalt. Und ich versuche mal so in 2, 3 Sätzen zu sagen, was meiner Meinung nach nicht gut gelaufen ist. Bei der ganzen Flutkatastrophe war es so, dass wir ja den Vergleich zwischen 2 Bundesländern hatten, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und in Rheinland-Pfalz habe ich das als extrem chaotisch erlebt. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass der Begriff Kultur und Bewahrung von Denkmalen sogar überhaupt gar keine Rolle spielte. Das heißt, alle Überlegungen waren A, sehr stark auf kleinster lokaler Ebene, also keine saubere Vernetzung, kein guter Überblick, keine Gesamtlösungsstrategie und B, hat man sich mit dem Thema Denkmal überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und das Objekt ist am Ende wieder besseren Wissens, immer wieder mit der gleichen Botschaft, oh weh, es stand im Weg und dadurch sind so viele Menschen gestorben, abgerissen worden. Und das ist eine zumindest nicht nachgewiesene Tatsache. Es gab also andere Sichtweisen von Fachleuten und insofern haben wir das sehr bedauert und man hatte einfach den Eindruck am Ende, es brauchte einen Bösen. Ja, es ist ja eigentlich die Politik die Böse, die eine solche Veränderung der Landschaft zulässt mit immer mehr Zubau, dass eine solche Flut so einen Schaden einrichten kann. Dann hätte ich mir gewünscht, man sagt, was müssen wir tun, um das zukünftig zu verhindern? Und dann fokussiert man sich nicht auf einzelne Kleinigkeiten, sondern braucht eine Gesamtlösungsstrategie.
Da sprechen wir über den politisch-administrativen Raum. Welche Herausforderungen sehen Sie denn gegenwärtig im Bereich des Denkmalschutzes unter diesem Aspekt?
Ich sehe mehrere. Sie sprachen gerade von dramatischen Verlusten. Ich will auch mal das Generalshotel auf dem Flughafen in Berlin-Schönefeld ansprechen. Wir haben in Deutschland einen Zuständigkeitswirrwarr. Jeder schiebt es dem anderen hin. Also wir haben uns an der Stelle wirklich mal bemüht, wer ist zuständig, mit wem müssen wir sprechen. Und die Politik hält es noch nicht mal für nötig, transparent über Motive, Planungen, Entwicklungen und Abwägungen zu informieren. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wo man sagen muss, der Gedanke, Denkmal, Kultur und so weiter spielt überhaupt keine Rolle. Das wird jetzt noch nicht mal ein Parkplatz für Flugzeuge. Das muss man sich mal klar machen. Also Geschichte wird ausradiert, um 3 Flugzeuge abzustellen. Das ist völlig absurd und damit setzt sich keiner auseinander. Also das heißt, keiner hat den Mut auch zu sagen, hier habe ich eine andere Meinung und hier müssen wir mal neu nachdenken, zumal es ja dort eine komplette Umplanung gab. Ich glaube also, um das allgemeiner zu formulieren, in der Politik fehlt die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und tiefer zu gucken als Vorurteile. Ja, Denkmalschutz steht im Weg, hat Regelungen, ist lästig, ist teuer. Das ist so ein bisschen das, was jeder kennt. Dass aber Denkmale Anziehungspunkte sind, Identifikationspunkte, Geschichtszeugnisse sind und wirklich Menschen erfreuen und das Leben für viele auch lebenswert machen, das wird vergessen und an den Rand geschoben und das Denkmal wird einfach als selbstverständlich, aber dann auch doch nicht so wichtig erklärt.
Welcher Wichtigkeit ordnen Sie ökonomische Aspekte ein und ist das für Sie ein Grund, wo Sie sagen, kann man anerkennen oder müsste man vielleicht überlegen oder kann man zurückstellen den Gedanken?
Also es gibt eine moralische Antwort und eine sachliche Antwort. Die moralische ist, wenn ich ein Objekt unter Schutz stelle, dann steht es unter Schutz und wenn es Geld kostet, kostet es Geld. Das ist bei manch anderen Dingen auch so und ich kann nicht sagen, jetzt ist es mir auf einmal zu teuer. Das heißt also, die Mühe, die dafür erforderlich ist angemessen. Und der ökonomische, tiefere Grund, aus meiner Sicht werden Dinge in der Gesellschaft noch immer vollkommen falsch bewertet und mit der falschen Währung belegt. Die Bewahrung eines historischen Gebäudes ist extrem nachhaltig. Und wenn ich mal bepreisen würde, was die Entstehung und Entsorgung kostet und auch berücksichtige, was die Betriebsenergie kostet, dann schneiden Denkmale um ein Vielfaches besser ab als jeder Neubau. Und deswegen stelle ich mir immer die Frage, was ist da teuer? Also es ist auf 25 Jahre teurer, auf unsere künstlichen Abschreibungszeiträume. Und es ist deswegen teuer, weil Müll nicht bepreist wird und weil Umweltschaden nicht bepreist wird. Also wenn ich Umwelt und Ressourcen verschwende, leide ich nicht drunter, ja, weil keiner das bewertet. Und das ist für mich eine große Enttäuschung, dass die Politik das immer noch nicht schafft, das richtig einzupreisen und damit auch die Verhältnismäßigkeit beim Denkmalerhalt eine ganz andere wäre.
Was sind denn die Zutaten für eine Rettung, wenn die finanziellen Möglichkeiten beschränkt sind und die wirtschaftliche Nutzung im strukturschwachen Raum schwierig scheint?
Ich kann an der Stelle immer nur sagen, es gibt da zwei Zutaten. Das eine ist, man muss nicht jedes Denkmal zu jeder Nutzung bekommen. Das heißt, natürlich kann es sein, dass ich ein hochkomplexes Denkmal in einem strukturschwachen Gebiet gar nicht bis zum letzten wieder instand setze im Inneren. Es kann auch mal auszuhalten sein, so wie ich das vorhin angedeutet habe, ein Gebäude einfach nur zu sichern und zu sagen, vielleicht findet sich etwas oder vielleicht finde ich eine Nutzung, die eine leichte Nutzung ist. Wenn Sie mal in den Süden gucken, es gibt viele Kirchen, die haben als Pferdegarage oder als Stall überlebt. Ja, einfach, man hat sie weiter genutzt, natürlich nicht angemessen für eine Kirche, aber sie sind noch da. Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen befreien von dem Zwang, dass jedes Gebäude optimal wieder ausgenutzt oder gebraucht werden muss. Aber wir haben die Pflicht, die Substanz zumindest im Zustand, in dem sie ist, zu erhalten. Und der zweite Aspekt, und das kennen Sie, glaube ich, sehr gut aus Ihrer Tätigkeit, das Wichtigste sind die Menschen, die es einfach machen und die selbst auch Hand anlegen. Dadurch ist unglaublich ökonomisch, wenn man so will, natürlich mit ganz viel Herzblut, ein Gebäude herzurichten. Und da haben Sie am Ende oft, wenn Sie mal vergleichen, der Bau durch eine professionelle öffentliche Hand und der Bau durch einen Privatmann, dann kostet der vielleicht im Faktor 1:10. Und genau solchen Leuten versucht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch durch Zuschüsse zu helfen, um dann am Ende eben doch zum Ergebnis zu kommen.
Kürzlich fand ja bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine Veranstaltung statt, die das Thema Denkmalpflege und Naturschutz aufgegriffen hat. Wo sehen Sie denn da die Gemeinsamkeiten?
Ich sehe die wahnsinnig intensiv. Auf der einen Seite der bewusste Umgang mit den Ressourcen, also das heißt, die meisten Denkmale sind ja mit regionalen Baustoffen entstanden. Die meisten Denkmale berücksichtigen ihre regionalen Gegebenheiten. Also wenn Sie jetzt in Norddeutschland die Überflutungen sehen, da lachen sich manche Bauern mit einem Denkmal kaputt und sagen, na ja, früher hat man das eben auf den Darß gelegt, damit man nicht überflutet und die ganzen Neubauten da unten, die saufen halt ab, da haben sie es eben nicht gelernt. Ja, also das heißt, den Umgang mit meinem Umfeld, das Eingehen auf mein Umfeld, das Nutzen dessen, was ich in meinem Umfeld finde, das ist ja Denkmalpflege. Und insofern glaube ich, das hat eben auch sehr viel mit Natur zu tun, weil ich das in einem Maß nur machen kann und der Natur entnehmen kann, wie die Natur es verträgt, in der ich ja verbleibe. Ja, und das ist im Prinzip eine sehr intensiv gelebte Nachhaltigkeit. Und ein zweiter Aspekt ist es, dass die Denkmalpflege mit dem Naturschutz natürlich an vielen anderen Stellen auch immer im Gespräch ist. Denkmale bieten viele Lebensräume, wenn sie richtig instand gesetzt werden. Auch das Umfeld von Denkmalen gehört ja dazu. Das heißt, die historischen Gärten, die alten Bäume, die Rückzugsorte. Und von daher ist das eigentlich ein sehr offener Dialog. Ab und zu auch mal ein Konflikt, weil der eine es so und der andere es so möchte. Aber im Wesentlichen, glaube ich, sind das sehr ähnliche Partnerdisziplinen.
Wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus hat, was nicht mehr diese Rückzugsorte hat, diesen Park, dieses Umfeld, wie geht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz da von den Prioritäten mit um?
Wenn ich die Frage richtig verstehe, es ist immer wieder so, dass man so ein bisschen der Vertriebene aus dem Paradies ist. Also es sind Tatsachen geschaffen und sie haben auf einmal ein verändertes Umfeld. Und dann verbleibt einem ja nur, wenn Sie so wollen, aus dem, was noch da ist, das Bestmögliche zu machen und ein Stück weit es auch als mahnendes Beispiel zu sehen. Also die Politik spricht ja sehr stark im Moment von verdichteten Räumen und ich glaube, so pauschal ist das gar keine so schlaue Idee. Ja, man muss sich immer überlegen, wo nutzt man weiter, wo verdichtet man? Meine persönliche Meinung ist, wir haben in Deutschland genug Fläche zugebaut, es braucht gar keine neue Fläche mehr, die man zubaut, wenn man die Dinge, die eben vielleicht verbraucht sind oder die umgenutzt werden können, auch wirklich mit in Betracht zieht. Also es ist aus meiner Sicht ein Skandal, dass wir immer noch neue Flächen attackieren. Das darf eigentlich nicht sein. Für Denkmalumfelder sollte es eine viel umfassendere Betrachtung geben. Also es müsste eigentlich Zielplanungen geben in Gemeinden und in Städten, wo man sagt, wie möchte ich haben, dass dieses Bild hier wird. Ich habe gar nichts gegen Neubauten, ich habe überhaupt nichts gegen Verdichtung an passenden Stellen. Aber ich glaube, das passiert oft ein bisschen zu zufällig oder mit zu wenig professionellem Blickwinkel, also mit sehr stark lokal geprägten Interessen und Ideen.
Und das merkt man nämlich auch manchmal in den Gemeinschaften dort vor Ort, dass es nicht mehr der Identifikationspunkt ist, sondern wir werden ganz oft gefragt, hat das Haus denn einen Wert? Was heißt denn alte Häuser retten? Also die Aufklärung vor Ort wäre ja eigentlich auch nochmal eine Notwendigkeit.
Absolut. Umso ländlicher es wird, umso mehr kommt diese Initiative eigentlich von Privaten, also von Menschen, die sich für eine Sache begeistern. Und ich bin da aber gar nicht so skeptisch. Also ich habe das Gefühl, dass es ganz viele Orte gibt oder ich kenne viele Orte, wo ein Idealist oder eine Gruppe von Idealisten dadurch, dass sie etwas sichtbar und erlebbar macht, auf einmal wieder zum Mittelpunkt eines Ortes wird. Und ich glaube, diesen Einsatz, diese Kraft, das ist das, was wir uns wünschen. Das wird nicht überall klappen, aber da, wo es klappt, ist es eine große Freude.
Die Debatte ist ja eigentlich noch mal etwas umfassender über die Notwendigkeit der Verstärkung des Klimaschutzes. Da besteht ja ein breiter gesellschaftlicher Konsens inzwischen. Bei den Maßnahmen ist man sich aber nicht immer so einig. Da spreche ich von Photovoltaik und von Windkraft. Wo können da Kompromisslinien entstehen?
Meine wesentliche Kritik an dem Umgang mit erneuerbaren Energien im Bereich der Denkmale ist die folgende. Es macht Sinn, immer vom Großen ins Kleine zu denken. Und es gibt im Moment so einen Aktionismus, dass Denkmale bis ins Kleinste in erneuerbare Energien zu integrieren sind. Da gibt es sehr gewaltsame Aussagen aus der Politik, gesetzliche Regelungen, die auf einmal eine Abwägung des historischen Objektes versus erneuerbare Energien propagieren. Das finde ich den total falschen Weg. Ich bin der Meinung, es macht Sinn, große Flächen, die wir zur Verfügung haben, viel intensiver zu bewirtschaften. Das heißt, Industrieanlagen, Lagerhallen und so weiter, die werden im ganz großen Maßstab überhaupt nicht genutzt. Das würde aber Sinn machen, weil man dann einmal Planungsaufwand, große Flächen und auch Verfügbarkeit der Handwerker viel besser gestalten könnte. Parallel dazu finde ich es auch sinnvoll, dass man in kleinen Tests überlegt, gibt es angepasste Formen für historische Bauten. Aber als Test, ehe man die Substanz dort überfrachtet mit irgendetwas. Und wenn die großen Flächen wirklich umgesetzt sind und man sagt, man hat immer noch Bedarf, na, dann hat man vielleicht in der Zwischenzeit auch Erkenntnisse, wie man das auf Denkmalen richtig macht. Und stattdessen ist es jetzt so, es wird so getan, als wären Denkmale schuld an der Verhinderung des Klimaschutzes. Und das ist vollkommener Unsinn. Das sind Legenden, die Politik eben aus meiner Sicht ein Stück weit streut, um vom Versagen an anderen Stellen abzulenken. Und das finde ich unlauter.
Die Stiftung, die betreibt ja auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und macht auf die Notwendigkeit der Erhaltung des kulturellen Erbes aufmerksam. Haben Sie denn da den Eindruck, dass Sie da schon alle erreicht haben? Oder denken Sie, dass es spezielle Bereiche gibt, wo man vielleicht noch nachhelfen müsste, wo sich der Denkmalschutz nur sehr schwer durchsetzt?
Ja, das muss ich mit einem tränenden Auge so beantworten. Wir haben noch längst nicht alle erreicht, sondern wir haben wirklich eine kleine, feine, sehr geschätzte Gruppe erreicht bislang. Wir haben ein bisschen die Herausforderung, dass es eine Klientel gibt, die gebildet ist, die sich interessiert, die kulturell affin ist. Und wir haben aber parallel dazu eben wirklich auch sehr weite gesellschaftliche Teile, die sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Und wir bemühen uns, Angebote auch an der Stelle zu schaffen. Wir haben zum Beispiel eine kleine Wanderausstellung, die durch Deutschland tourt und die ganz niederschwellig versucht, diese Auseinandersetzung für jeden, der vielleicht bis jetzt sich mit dem Thema nicht befasst hat, zu ermöglichen. Und ich glaube, sowas braucht es viel mehr. Man muss viel mehr Angebote noch machen. Und wir hoffen, dass wir vielleicht in 100 Jahren, will ich mal sagen, deutlich bekannter sind und deutlich mehr Mitstreiter haben.
Wir haben ja damit damals auch angefangen. Wir standen auch vor einem Haus und haben gesagt, was bedeutet denn der Denkmalschutz eigentlich? Und bei Kundschaft, die ich habe, ist es auch ganz oft der Gedanke, Brandschutz, Denkmalschutz. Diese Initiativen sind ja eigentlich nicht gerade beliebt in der Öffentlichkeit.
Das ist so. Also die Herausforderung, die ich vorhin beschrieben habe, dass die Vertretung des Denkmalschutzes oft zu schmal aufgestellt ist, zu spät hinzukommt, am Ende ja doch auch meistens mit Einschränkungen verbunden, oft zu spät in Planungsprozesse integriert wird. Das sind alles wirklich Herausforderungen. Es bräuchte aus meiner Sicht eigentlich immer so eine ganz kleine Sendung mit der Maus für jeden, der ein Denkmal kauft. Und wo man sagt, so, du hast jetzt ein Denkmal und was hast du denn für ein Denkmal? Ist es aus Fachwerk, aus Bruchstein? Ist es groß, ist es klein? Dann klickt man und dann kommt der nächste Schritt. Wenn du ein solches Denkmal hast, dann raten wir dir zu folgenden Schritten und dann klickt man wieder weiter. Diese Menschen können dir etwas dazu sagen. An den Stellen kannst du Hilfe bekommen. Das musst du beachten. Also ich glaube, das ist für jeden ein Abenteuer. Und ich habe schon viele Denkmaleigentümer erlebt, die noch schweißgebadet nach der Instandsetzung ihres Gebäudes im Sessel sitzen und sagen, also jetzt wüsste ich ungefähr, wie es geht. Und das ist eigentlich schade, dass diese Eigenerfahrung nicht ein Stück weit auch durch Rat und Unterstützung vorher ersetzt werden kann. Wir versuchen das ja, wie berichtet, im Rahmen unserer Denkmalakademie zu betreiben, also Denkmaleigentümern auch aus ganz verschiedenen Bereichen Hinweise zu geben, auch zu zeigen, dass man Brandschutz anders als mit vielen Gipskartonplatten und irgendwelchen Verbastelungen hinbekommen kann. Aber all das braucht Fachlichkeit, all das braucht Rat. Und da haben wir in Deutschland ehrlich gesagt nicht genug von.
Jetzt haben Sie mal einen Wunsch frei. Was wäre denn, wenn Sie jetzt diesen Wunsch äußern könnten, was bräuchte denn die Stiftung, um vielleicht noch mehr zu erreichen?
Also der größte Wunsch und ich glaube der größte Hebel in der Gesellschaft wäre wirklich, wenn die faire Bewertung von Lasten und Nutzen in der Gesellschaft angemessen bepreist wird. Also ich glaube wirklich, Deutschland geht unter oder steigt mit dem Faktor, ob wir es schaffen, Schaden, der der Gesellschaft entsteht, durch energieintensive Erstellung von Baustoffen, durch Entsorgung, durch Müllproduktion und so weiter. Wenn wir es nicht schaffen, das zu bepreisen, sondern immer sagen, der eine verdient daran und die Last trägt die Gesellschaft, die wird also praktisch in die Gesellschaft verteilt. Wenn das so weitergeht, haben wir überhaupt keine Chance. Wenn an den Stellen aber gesetzlich repariert wird und gesagt wird, der Schädiger zahlt den Schaden und der, der Nutzen bringt, der wird entlastet. Ich glaube, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass eben auch gerade im Bereich des Denkmalschutzes und auch bei der bewahrenswerten Bausubstanz, es steht ja längst nicht alles unter Schutz, was sinnvoll wäre zu bewahren, dann kämen wir in dem Bereich richtig gut weiter. Und das Zweite ist für uns natürlich, dass wir uns wünschen, dass noch mehr Menschen uns kennenlernen und gemeinsam mit uns sich dafür einsetzen, dass eben das wertvolle baukulturelle Erbe auch erhalten bleibt.
Da setzen Sie ja schon sehr früh an. Sie betreiben ja auch Arbeit an Schulen, Jugendarbeit und Sie hatten auch schon die Akademie angesprochen. Man kennt diese Jugendbauhütten. Und was sind denn da die Kerngedanken hinter diesen Institutionen?
Das ist jeweils die Menschen zu einer bestimmten Altersstufe schon mit dem Thema Denkmalschutz zu konfrontieren im positiven Sinne und meist geht das ganz leicht. Also man kommt in ein Gespräch und lässt die jungen Menschen auch fast das Thema selber wählen. Was würdest du gerne wissen? Hast du schon mal ein Denkmal gesehen? Welches Gebäude bedeutet dir etwas? Und daraus entsteht eben wirklich ein Dialog. Jetzt muss man sagen, dass diese Methoden, die Sie gerade ansprachen, natürlich auch relativ aufwendig sind. Also wir können die nicht in die ganze Gesellschaft skalieren, sondern das ist immer nur ein Beispiel, um zu zeigen, man kann das tun. Eigentlich ist das für mich eine staatliche Aufgabe. Das heißt also, wenn die sehen, guck mal, sowas funktioniert, dieses Angebot wird angenommen. Das erreicht ja zum Beispiel jetzt im Fall des Schulprogramms nicht nur die Schüler, sondern auch deren Eltern und Großeltern. Das ist ein sehr stark dialogisches Thema. Dann wäre das für mich ein Impuls zu sagen, sollte man nicht auch Projektwochen in allen Schulen zu diesem Thema einrichten. Zweites Beispiel ist vielleicht für mich noch mehr, dass wir ja bundesweit den Tag des offenen Denkmals koordinieren. Das heißt, das ist so ein Stück weit der Versuch, alle Menschen an Denkmale ranzuführen und zu sagen, guck doch mal hinter die Kulissen und der Eigentümer zeigt dir das auch und sich damit auseinanderzusetzen. Also man geht vorbei und denkt, oh, da sitzt also der wertvolle Baron und warum gibt man dem noch Geld zum Restaurieren seines Gebäudes? Der ist doch schon so reich. Und dann zu sehen, dass der Hausmeister, Gärtner, Putzfrau und alles auf einmal ist und Tag und Nacht arbeitet, um diesen Besitz für die Zukunft zu erhalten und vielleicht in ungeheizten Zimmern wohnt. Das heißt also, diese Erkenntnisse, die halten wir für sehr wertvoll. Jetzt, ich habe jetzt ein extremes Beispiel genannt, auch vielleicht, dass man in einem ganz kleinen Haus wunderbar wohnen kann, dass unsere Wohnflächenansprüche oder unsere Komfortansprüche überhaupt nicht mehr zu den Ressourcen passen, die wir haben oder vielleicht auch zu der gesellschaftlichen Situation. Das sind alles Impulse, von denen ich denke, dass die ein wertvoller gesellschaftlicher Beitrag sind.
Haben Sie denn in den letzten Jahren einen Bewusstseinswandel auch in der Jugendbildung feststellen können? Weil wenn wir von Jugendbildung sprechen, dann haben wir natürlich auch einen Blick in die nächste Zukunft und können uns da ungefähr so Vorstellungen machen, wie da der Denkmalschutz behandelt werden wird.
Ja, ich habe vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal auf Initiative unserer Jugendbauhütten zu einem Fluthilfecamp ins Ahrtal eingeladen. Das haben wir finanziert mit einer großen Zeltstadt und da haben wir gesagt, alle, die mögen, bis zu 300 können doch gerne dahin kommen und mal mehrere Wochen am Stück an Baustellen, wo Denkmalsubstanz gerettet wird, Hand anzulegen. Und haben vorher so ein bisschen spekuliert, wie lange es wohl dauert, bis die Listen voll sind. Und es hat also keine Woche gedauert. Und dann waren die komplett ausgefüllt mit gegenwärtigen und insbesondere ehemaligen Jugendlichen, die ja im Beruf sind mittlerweile, sich dafür Urlaub nehmen müssen und voller Begeisterung 2 Wochen lang die Gebäude dort instand gesetzt haben. Und das war auch für die Bevölkerung, die so ein bisschen immer noch in der Agonie harrt, ein solcher Schwung und Aufschwung, eine solche Freude und das waren wirklich sehr rührende Szenen. Und das Ganze wird natürlich bei jungen Menschen auch sehr stark über Social Media verteilt. Und ich glaube, so etwas ist eine Angelegenheit, die eine große Wirksamkeit hat. Das hat dazu geführt, dass wir in diesem Jahr dieses Fluthilfecamp wiederholen. Und es ist wieder nach kürzester Zeit ausgebucht gewesen. Also das sind für mich so Mutmacherbeispiele, die auch zeigen, dass dieses Vorurteil, junge Menschen interessieren sich für nichts und gucken nur ins Handy, das ist völliger Unsinn. Also die sind sehr begeistert und sehr affin und man muss es einfach anbieten, dann funktioniert es auch.
Wie geht man dann auf die Stiftung zu, etwa jetzt im Bereich dieser Berufsbildung oder vielleicht als Denkmalbesitzer?
Wir haben auf der einen Seite eine sehr umfassende Homepage. Das ist, glaube ich, heute der normalste und ebenste Weg. Man kann auch anrufen, wenn man möchte, oder E-Mails schicken, aber tatsächlich erreichen uns die meisten über Empfehlungen oder eben dann über unsere Homepage, interessieren sich für ein bestimmtes Thema dort und sagen, da möchte ich mehr zu wissen. Wir haben ganz oft die Situation, wir haben auch mal einen Informationsstand oder Ortstermine, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, wir wussten gar nicht, dass es sie gibt. Und dann hat man einen Dialog und das ist natürlich auch eine schöne Form des Kennenlernens.
Denkmale stehen ja nicht selten in dem Ruf, dass man dem Bauherrn im Umbau reinredet und die Maßnahme unter Umständen auch teuer wird. Inwieweit ist denn dieses Profil berechtigt und warum sollte man sich dennoch mit solchen Denkmalen auseinandersetzen und Arbeit investieren in diese Denkmale?
Ich bin fest davon überzeugt, dass dann, wenn man den Regelweg geht und frühzeitig sich abstimmt mit den Behörden, dass es dann in aller Regel, Ausnahmen gibt es natürlich auch, gut funktioniert. Man kann sich gegenseitig verständlich machen. Das heißt, man kann sagen, ich möchte es retten, ich möchte es instand setzen, ich bin aber kein Lottogewinner. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir das schaffen. Ein ganz kleiner Wermutstropfen ist, dass tatsächlich manchmal Denkmalpfleger an Stellen eingreifen, wo ich es nicht für ganz so relevant halte. Also ich finde, der Substanzerhalt ist das A und O. Alle Befunde, alles, was da ist, darum muss und soll man auch kämpfen. Aber ob dann hinterher der Fensterrahmen einen Hauch heller oder dunkler ist, das ist eigentlich manchmal leider das Hauptgesprächsthema. Oder ob die Fassade jetzt ein bisschen heller oder dunkler ist. Ich weiß nicht, ob man sich da so intensiv verzetteln muss. Ja, also ich wünsche mir, dass man sich konzentriert auf den Substanzerhalt und natürlich auf ein akzeptables, auch denkbares Bild. Aber wenn der Eigentümer im Inneren jetzt lieber eine Wand rot hat, ja, dann hat er sie halt rot. Solange er nichts kaputt macht, kann der Nächste sie wieder blau streichen. Ja, also ich glaube, gerade die Negativbeispiele werden natürlich immer erzählt, die positiven Erlebnisse weniger. Das ist so ein bisschen unsere Volksseele. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie das Images denken lässt.
Sie haben vorhin gesagt, jedes Denkmal ist schützenswert. Wenn Sie zurückschauen, was ist Ihre Lieblingsbaustelle?
Immer die, wo man Dinge beobachtet und gesehen hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Und weil wir jetzt gerade in Potsdam sind, nenne ich mal eine Lieblingsbaustelle. Das ist tatsächlich das Haus Förster in Potsdam-Bornim. Deswegen, weil dort eine unglaubliche Dichte und Fülle an Geschichte vorhanden ist. Also Garten, Haus, Inventar, Schrifttum im Hause und immer mehr entdeckt werden konnte. Es ist ein ganz, obwohl es gar nicht so alt ist, ein sehr vielschichtiges Haus. Wir haben Spuren genommen, auf einmal 60er-Jahre-Fassungen entdeckt, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Und sowas sind immer ganz schöne Überraschungen. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass man die Mittel sammeln kann, um sowas auch freizulegen, dann ist das tatsächlich sehr beglückend. Ich mag aber auch wahnsinnig gern extrem einfache Häuser. Also irgendwas, wo ein Tagelöhner gearbeitet und gewohnt hat, der immer nur wieder gekalkt hat. Und dann stehe ich auch gerne eine halbe Stunde an diesem Schnitt durch die 50 Kalkschichten und denke, guck mal, jetzt hat er mal ein bisschen Blau erobert, was damals sehr teuer war. Und dann war es Ocker und dann war es dies und dann war es jenes. Und man fängt so an nachzudenken, wer ist da durchgegangen? Was haben die gemacht? Welche Anstrengungen haben die erlebt? Wie viele Menschen sind hier geboren oder gestorben? Was war für die eigentlich Reichtum und Armut? Und dann bin ich immer so ein bisschen unsicher, ob wir in der heutigen Zeit noch einen Blick für Wesentliches haben. Ja, wenn man sich überlegt, dass damals in Testamenten ein irdener Topf eine Rolle spielte, dann macht einen das wirklich ein bisschen demütig und man denkt, man kann sehr sparsam und trotzdem glücklich durchs Leben kommen und vielleicht müssen wir uns ein bisschen entkomplizieren hier und da.
Wer das Försterhaus nicht kennt, können Sie da noch zwei Sätze zu sagen? Wir sind ja im Jahr 150. Geburtstag.
Richtig, ja, das ist der Wohnort der Familie Förster, also schon des Vaters von Karl Förster, dem berühmten Staudenzüchter und Gärtner und auch Autor. Und dieses Haus hat er lange bewohnt. Er hat dort drumherum seinen Schau- und Sichtungsgarten betrieben. Er hatte angeschlossen eine große Gärtnerei, die bis heute in anderer Hand fortbesteht. Und dieses Haus hat die Tochter von Karl Förster, Marianne Förster, nach seinem und dem Tod ihrer Mutter bewahrt. Und dann an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in die Marianne Förster Stiftung übergeben, um es auf Dauer zu bewahren und zu erhalten. Und es gibt eine Besonderheit, die vielleicht nicht jeden erfreut, aber das Haus können wir nicht permanent öffnen, weil wir a. nicht das Personal haben und b. weil die baulichen Gegebenheiten nicht geeignet sind, um es museal zu betreiben, ohne es ganz stark zu überformen, was wir nicht wollen. Aber in diesem Jubiläumsjahr gibt es die Möglichkeit, nicht nur den Garten, der immer zugänglich ist, zu sehen und auch im Rahmen von Führungen zu erleben, sondern auch das Innere des Hauses im Rahmen von kleinen Führungen anzusehen, wenn man sich frühzeitig meldet und die Führung noch nicht ausgebucht ist.
Vielen Dank, das war der Gutshauspod mit Herrn Dr. Skudelny. Wenn wir auf Sie zukommen, können Sie die Webseite nochmal nennen.
Ja, das ist die Bezeichnung www.denkmalschutz.de. Das ist bei uns ganz einfach.
Wir packen alle Informationen in unsere Shownotes und schauen sicherlich bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nochmal vorbei.
Das würde mich sehr freuen und vielen Dank für das Gespräch.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.